Ganz herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer vom Podcast Dedadet auf dieser 56. Folge. Es freut mich sehr, seid ihr wieder dabei. Auf dieser 56. Folge dürfen wir begrüßen Niovi Neff. Niovi Neff ist Chief Strategy Officer und Mitglied in der Konzernleitung der Hirslanden-Gruppe. Falls ihr mehr zu Niovi wollt wissen, ist der Link zur Hirslanden-Seite und ihrer Person in den Shownotes. An dieser Stelle werde ich nicht mehr länger und wünsche viel Vergnügen mit der 56. Episode vom Podcast Dedadet unter Niovi Neff. Los geht's! Ja, Niovi, schön bist du da.
Ja, danke vielmals. Schön bist du da bei uns, bei den Hirslanden.
Ja, schön da zu sein. Wie geht's dir?
Hey, gut. Ich habe meinen letzten Arbeitstag heute vor den Ferien und freue mich mega fest auf fast 3 Wochen Sommerferien. Und wie geht's dir?
Mir geht es auch gut. Ich habe nicht 3 Wochen Sommerferien, aber es wäre sicher auch gut. Bei mir geht es wahrscheinlich Ende September, jetzt muss ich schauen, nichts Falsches zu erzählen. Nein, Ende August, dann 2 Wochen auf Italien und so.
Okay.
Darum auch ein bisschen Ferien.
Ja. Aber zuerst noch ein bisschen arbeiten, das ist gut.
Aber zuerst noch ein bisschen Podcast aufnehmen.
Okay.
Woher gehst du?
Ich gehe auf Ibiza.
Ja, aber nicht 3 Wochen.
Mal. Also, wir gehen dazwischen noch auf Palma.
Ja.
Also auf Mallorca. Aber doch, ich gehe fast 3 Wochen auf Ibiza. Wir haben ein Haus, oder mein Papi wohnt eigentlich auf Ibiza. Und darum ist es ein bisschen wie heimgehen in der Sommerferien.
Ja, wohnt er denn schon lange dort oder einfach seit neuestem?
Also er hat das Haus oder sein Ferienhaus eigentlich schon über 15 Jahre auf Ibiza.
Ja.
Aber seit er sich ganz offiziell pensionieren lassen hat, das war im April, wohnt er doch ein bisschen häufiger oder ein bisschen permanenter auf Ibiza. Er kommt dann aber, wenn seine neue Wohnung da in Zürich wieder oder ready ist, kommt er wieder zurück.
Ah, und dann lebt er dann wieder?
Genau, dann so ein bisschen wieder hin und zurück. Ja. Ja, genau.
Aber ist immer schön. Ich habe das Gefühl, im Sommer ist es halt relativ heiß.
Ja, es ist mega heiß, aber es ist auch schön.
Ja, ist es gerne oder nicht
so? Mega gerne. Ja, ich bin ein mega Sonnenkind. Ich liege immer in der Sonne, wenn es immer geht. Ja, ich liebe es.
Aber auch noch so bei 35 und mehr Grad? Oder dann
ja. Mein primäres Ziel ist immer, und ich muss mich fast ein bisschen schämen dafür, möglichst braun zu werden in den Ferien.
Ah ja, okay. Das ist ja eigentlich auch nicht wahnsinnig gesund.
Ich weiss, es ist nicht so gesund, aber
irgendein Laster muss
alles haben. Geht nicht, ja. Genau, so ist es.
Ja, das stimmt. Du bist jetzt ziemlich genau, jetzt vorher noch nachgeschaut, seit Ende Juni, also seit einem Jahr und 2 Wochen bist du CSO von Hirslanden und Mitglied der Konzernleitung. Wenn du zurückschaust, wie ist das? Ist es das erste Mal Ferien oder doch schon ein paar Mal gehabt? Oder wie ist es so gegangen in diesem Jahr?
In diesem Jahr? Ja, nein, zum Glück ist es nicht das erste Mal Ferien. Ich würde sagen, ich arbeite sehr viel und darum schaue ich doch auch, dass ich mich immer zwischendurch einigermaßen ein bisschen ausklinken und ein paar Tage Zeit habe zum Abschalten. Also ich schaue wirklich, dass ich mehr als einmal im Jahr Ferien mache. Ja, und so, das letzte Jahr war mega spannend, mega herausfordernd. Ich habe, glaube ich, jetzt in dem letzten Jahr noch mal viel dazulernen. Ich bin schon lange bei den Hirslanden, ich kenne die Hirslanden gut. Ich bin schon über 9,5 Jahre in der Gruppe. Aber jetzt trotzdem, das letzte Jahr als Mitglied von der Konzernleitung hat noch mal ganz andere Perspektiven mit sich gebracht. Und ich konnte mich, glaube ich, in dieser Zeit sehr stark können und dürfen weiterentwickeln.
Mhm. Wie haben sich so deine Stationen bei Hirslanden verändert? Also du hast ja vom Business Development, glaube ich, am Anfang mal Projektmanagement, glaube ich, alles gemacht.
Ja. Yeah.
Aber ich glaube, eigentlich immer ein bisschen in dem Strategiebereich.
Absolut, absolut. Also meine Beziehung zu Hirslanden hat eigentlich schon ganz, ganz früh angefangen, weil mein Papi, und lustigerweise haben wir es ja gerade vorher von ihm gehabt, ist nämlich Belegarzt bei der Hirslanden Klinik, oder Klinik Hirslanden in Zürich. Und ich bin darum schon eigentlich als Kind mit Hirslanden in Verbindung gekommen und habe immer gefunden, das ist doch ein spannendes Umfeld. Ich habe mich dann aber dazu entschieden, dass ich BWL studiere und nicht Medizin. Und so während meinem Masterstudium habe ich mir dann irgendwann müssen Gedanken machen, was ich für eine Masterarbeit schreiben soll. Und da habe ich dank dem Kontakt von meinem Papi die Möglichkeit bekommen, für die Hirslanden meine Masterarbeit zu schreiben. Also ich habe eigentlich schon während dem Studium den ersten offiziellen beruflichen Kontakt zu den Hirslanden gehabt. habe dann die Masterarbeit geschrieben und bin dann eigentlich unmittelbar nach Abschluss von meinem Masterstudium bei der Klinik Hirslanden in Zürich eingestiegen. Ich habe also dort angefangen, in unserem Flaggschiff, die grösste Klinik der Gruppe, und habe dort so eine Funktion gehabt, das heisst medizinische Programm und Netzwerk. Dort habe ich mich so ein bisschen mit der Spitalplanung auseinandergesetzt, mit der hochspezialisierten Medizin. Wir haben auch angeschaut, so, mit welchen Kliniken wir uns als Klinik Hirslanden im Umfeld vernetzen, wo müssen wir Kooperationen schliessen und so eben die Netzwerke eigentlich anfangen aufbauen. Genau, das habe ich gemacht, knapp eineinhalb Jahre, und bin dann ins Corporate Office gewechselt, wo eben mein damaliger Chefchef, der Dani Liedtke, der heutige CEO von der Hirslanden Gruppe, als oder zum COO ernannt worden ist. Dann sind wir ins Corporate Office gewechselt. Ich habe dann dort so ein bisschen, ja, verschiedenste Funktionen gemacht, von zuerst hat es geheißen Corporate Development, dann Business Development, dann regionales Business Development, also immer so ein bisschen unter einem anderen Namen, aber eigentlich ähnliche Sachen im Bereich von der Strategie, verschiedenste Projekte, die ich durfte machen. Und bin dann im 19. ins Team vom Corporate Development and Innovation gewechselt. Das Team konnte ich dann ein Jahr später übernehmen. Und aus dem Team heraus bin ich dann als Mitglied von der Konzernleitung ernannt worden. Genau.
Also eigentlich so eine Traumkarriere.
Ja, also ich denke, für mich schon, ja. Also für mich ist es auf jeden Fall eine Traumkarriere. Ich glaube, ich habe unglaublich viele Sachen können machen, unglaublich viele verschiedene Sachen schon dürfen machen in meinen doch, ja, jungen Jahren, auch wenn ich schon nicht ganz Dienstälteste bin bei uns, aber ja, schon relativ lange da bei den Hirslanden bin. Ja, mal für mich persönlich eine Traumkarriere.
Mhm. Mit deinem unglaublich jungen Alter.
Ja, also jung ist relativ. Manchmal habe ich das Gefühl, ich bin schon alt, aber wahrscheinlich in der Geschäftswelt eher jung. Genau. Ja.
Nein, es ist gemeint in Bezug auf das Dienstalter, das du vorher
gesagt hast. Ja, genau. Ja. Durch das, was ich halt, ich bin, glaube ich, mit 24, ja, bin ich direkt eingestiegen nach dem Studium.
Ich glaube sogar während,
ja, 23. Studium. Bei der Hirslanden, ich habe das Studium abgeschlossen und habe dann meine Position in der Klinik Hirslanden angefangen. Genau.
Ah, okay, also du bist mit dem Bachelor fertig geworden, oder hast du
Master? Nein, ich habe Masterarbeit für die Hirslanden gemacht und nachher habe ich das Studium abgeschlossen und dann unmittelbar nachher habe ich angefangen. Ja.
Und einfach bist du mit dem Studium ultra schnell fertig.
Ja, das bin ich, ja, genau. Ja.
Und dein PhD hast du dann während dem Arbeiten können machen?
Genau. Ich habe dann, etwa ein Jahr bin ich schon bei den Hirslanden gewesen. Dann war der damalige CEO, das war noch der Ole Wiesinger, ist auf mich zugekommen und hat gesagt, ja, ob ich mir dann das schon mal überlegt habe, einen PhD zu machen, einen Doktortitel zu machen. Er fände das wichtig, insbesondere auch als Frau im Gesundheitswesen. Und er würde mir das sehr ans Herz legen und er würde mich sehr unterstützen in dem. Und ja, am Anfang habe ich ehrlich gesagt nicht richtig gewusst, ob ich das machen soll, ob ich mir wirklich den Aufwand will antun, wenn ich ganz ehrlich bin. Ich habe dann ein bisschen Bedenkzeit gebraucht und habe mich dann aber doch entschieden, das zu machen. Für mich war aber immer klar, dass ich es eigentlich parallel zum Arbeiten möchte machen. Also es gibt natürlich auch die Möglichkeit, oder, dass man eigentlich in ein Vollzeit-Doktoratsstudium reingeht. Das habe ich explizit nicht wollen. Und ich bin dann eigentlich mega happy und dankbar gewesen, dass mir das auch Hirsland ermöglicht hat, dass ich das eigentlich während, ja, knapp 3,5-4 Jahre parallel zu meiner verschiedensten Position eben Business oder Corporate Development können machen. Genau, das Studium war manchmal, ja, intensiver gewesen, manchmal weniger intensiv. Gerade am Anfang ist es jetzt nicht so anspruchsvoll gewesen, würde ich mal sagen. Also ich musste viel einfach lesen, aber das konnte ich relativ gut können mit meinem Job vereinen. So gegen den Schluss, muss ich sagen, wo es dann wirklich darum gegangen ist, die Dissertation abzuschreiben und wirklich das auf ein Blatt Papier zu bringen, wo man jetzt irgendwie in den letzten 2 oder 3 Jahren umgekehrt hat. Dort war es dann schon echt eine Challenge gewesen. Mhm. Und war froh gewesen, dass ich, ja, nicht mehr ganz 100% arbeiten musste, sondern am Schluss einfach noch 80% gearbeitet habe. Und ja, nebenbei und an vielen Wochenenden und an vielen Übungen meine Dissertation geschrieben und finalisiert habe.
Wie hast du das können machen, HSG? Weil meistens, oder das klassische Doktorat ist immer, du kümmerst dich um deine Arbeit und musst noch forschen. Wie hast du das durch können machen?
Ja genau, also es gibt eben die zwei Modelle, wo man einerseits als Vollzeit-Doktoratsstudium ist und quasi intern ist und dann kann man aber auch als extern seine Diss machen. Ich meine, ich habe natürlich geforscht, ich habe ganz viele Daten gesammelt, ausgewertet, oder? Also ich habe eigentlich alle so Kriterien normal erfüllt, aber zum Glück, finde ich persönlich, gibt es die unterschiedlichen Modelle an der HSG, wo sie das ermöglichen.
Genau, aber sonst hast du ja oftmals so, dass du noch x andere Paper musst schreiben.
Genau. Ich habe von Anfang an gesagt, dass ich eigentlich lieber nicht möchte verschiedene Papers schreiben, sondern mich für eine Monographie entschieden habe. Das heisst, ich habe wirklich ein Buch geschrieben und nicht verschiedene Papers und habe dann auch wie nicht müssen publizieren, sondern habe einfach das Buch, die Monographie geschrieben und dann auch natürlich entsprechend veröffentlicht am Schluss.
Ja, weil wenn man sich das ja meistens an der Universitäten anschaut, ist irgendwie immer wird das Modell beworben, das klassische Modell, und viel weniger das andere. Wie bist du auf das gekommen? Also ist das vorher schon bewusst gewesen oder hast du dich informiert? Oder?
Ja, nein. Also ehrlich gesagt, ich habe das gar nicht so gekannt. Ich habe mich auch während dem Masterstudium oder so nie mit dem auseinandergesetzt. Also es ist für mich jetzt nicht von Anfang an klar gewesen, dass ich unbedingt nach dem Master irgendwann möchte ein PhD machen. Gar nicht. Aber sicher, ich habe immer gerne studiert und also die Uni-Zeiten sind die besten Zeiten gewesen, wo man sich wohl vorstellen kann. Aber ja, während dem PhD ist dann leider nicht mehr ganz so easy gewesen. Aber nein, ich habe das einfach, eben, wo ich mir dann in der Zeit, als ich mir das überlegt habe für den PhD, nach dieser ersten Anfrage, habe ich mich einfach ein bisschen informiert, was gibt es für unterschiedliche Modelle. Und so ist das dann möglich gewesen. Und ich denke gerade von jemandem, der aus der HSG rauskommt oder eben Bachelor Master schon an der HSG gemacht hat, ist es sicher ein bisschen einfacher gewesen, dann sich einfach in dem externen Curriculum einzuschreiben.
Mhm. Und hast du da einen gewissen Schnitt müssen haben oder... Wie sind da die Kriterien, dass man da akzeptiert wird?
Ja, genau. Also ich habe einen Notendurchschnitt vom Master gebraucht. Ich müsste jetzt gar nicht mehr...
Ja, meistens ist es, glaube ich, 5.
5, glaube ich, irgendwie so. Ja, und das habe ich dann erfüllt, natürlich. Ja. Und dann hat man aber auch noch müssen, natürlich einen Referent und einen Co-Referent bringen, der quasi sagt, ja, ich unterstütze die PhD-Studentin in ihrem Vorhaben. Und das sind dann eigentlich so ein bisschen die Anmeldungskriterien gewesen. Und dann hat es Step-by-Step gewisse Kurse gehabt, die ich musste, absolvieren musste. Gewisse sind eben, wie ich gesagt habe, nicht so aufwendig gewesen. Andere sind unglaublich aufwendig gewesen. Ja, und dann habe ich die ersten zwei Jahre primär die Kurse besucht, normal wie im Masterstudium. Und dann Schritt für Schritt mich an dieser finalen Dissertation genähert.
Ja, sehr spannend. Merci für die ausführlichen Erklärungen.
Gerne.
Du hast angesprochen, dein Vater war Arzt gewesen. Du hast dich dann entschieden für das Ökonomiestudium statt Medizin studieren. Wäre das mal für dich in Frage gekommen oder gar nicht? Oder war das wirklich so eine schwere Entscheidung?
Ja, es ist eben, also neben dem, dass mein Papi Arzt ist, ist eben meine Mami auch noch Ärztin und meine Grosseltern auch. Also ich komme wirklich aus einer Ärztefamilie. Und ich muss aber persönlich sagen, für mich ist das Medizinstudium eigentlich nie in Frage gekommen. Es ist einfach... Wahrscheinlich bin ich schon zu stark so geprägt gewesen, dass ich gefunden habe, ich muss etwas anderes machen. Ich will irgendwie aus dem Ärztestrom ausschwimmen oder ausbrechen. Aber für mich ist natürlich jetzt mit meiner Tätigkeit bei den Hirslanden und im Gesundheitswesen eigentlich die beste Kombination von beiden Welten. Mhm. Und ich glaube, es hilft mir auch in meiner Position, dass ich das Verständnis habe, für die Ärzteschaft, auch für die Belegärzteschaft insbesondere, weil ich das natürlich kenne von meinem Papi.
Ja, du hast vorher ein bisschen angesprochen, wo du erklärt, welche Stationen du durchlaufen hast bei Hirslanden. Du hast vom Flaggschiff von Hirslanden erzählt, wie es mit dem Konzern, der Konzern ein bisschen antönt. Kannst du das vielleicht mal noch für Leute, wie zum Beispiel auch mich, die knapp am Rand oder mit jetzt für Leute, die aus Bern kommen, wir kennen irgendwie zu Bossi.
Ja.
Aber nachher weiss man, das ist Hirslanden, vielleicht gehört Bern noch mehr zu Hirslanden, aber dann hört es mal wieder auf.
Okay, was weisst denn du von Hirslanden?
Ich weiss, dass du bei Hirslanden arbeitest.
Ja, okay.
Ich kenne jetzt das Flaggschiff von Hirslanden. Ja. Es gibt 17, jetzt vorher noch nachgeguckt, 17 Kliniken.
In 10 Kantonen, genau.
In 10 Kantonen, 100 Kompetenzzentren. Und das, was du vorher angesprochen hast, von denen gibt es 2000, soweit ich weiß, ungefähr.
Ein bisschen mehr.
2,5
haben wir.
Und ja, dass man so weit, und ich glaube, ihr gehört zu einer grösseren Gruppe.
Hey, das ist eigentlich schon recht viel. Also ich kann gerne mal ein bisschen ergänzen noch oder ausführen zu der Hirslander Gruppe. Also wie du schon gesagt hast, wir haben 17 Kliniken in der Schweiz und das wissen eigentlich die meisten nicht, weil jetzt zum Beispiel hier im Raum Zürich kennen ganz viele einfach die Klinik Hirslander, also unser Flaggschiff, das ist die älteste Klinik, die gibt es seit 90 Jahren, wo hier im Hirslander Quartier in Zürich eigentlich gegründet worden ist und dann eigentlich auch namensgebend war für die ganze Gruppe. Wir sind aber Schritt für Schritt gewachsen, über verschiedenste Akquisitionen und haben eben heute 17 Kliniken in unserem Portfolio. Wir gehören zu einer internationalen Gruppe, das ist die Mediclinic Group, die ist südafrikanisch geprägt, wobei wir gerade im Mai offiziell einen Eigentumswechsel hatten. Wir sind bis im Mai 2023 an der Börse gelistet gewesen, an der südafrikanischen und Londoner Börse und sind jetzt quasi im Eigentum von einem Konsortium von Remgro und SAS MSC. Also das ist dann südafrikanisch und Schweiz eigentlich, zwei Eigentümer. Und genau, wir haben, oder was uns auszeichnet, ist sicher unser ganz spezielles Geschäftsmodell, das sich über die letzten Jahre auch stark weiterentwickelt hat. Wir nennen das sogenannte Hirslander Systemanbietermodell. Das heisst, wir arbeiten kombiniert mit zwei unterschiedlichen Modellen. Im klassischen Belegarzt-System, das du vielleicht ein bisschen kennst. Das heisst, das sind selbstständige, unternehmerisch tätige Ärzte, die basically einfach in die Klinik kommen, operieren. Dann das Konträre von dem, ist das klassische Chefarzt-System, das man so ein bisschen kennt aus den öffentlichen Spitälern, wo es einen Chefarzt gibt, sehr hierarchisch, alle Ärzte sind angestellt. Und wir kombinieren eigentlich die beiden Systeme miteinander und haben wie so im inneren System oder im Kreis, nahe bei der Patientenversorgung, wie zum Beispiel beim Notfall, in der Anästhesie, setzen wir primär auf ein System mit angestellten Ärzten. Aber in den Spezialisteneinheiten, wie wir das nennen, setzen wir auf Partnerärzte. Früher haben wir sie Belegarzt genannt, jetzt quasi in der Weiterentwicklung des Geschäftsmodells reden wir von Partnerärzten, weil wir eben eigentlich eine Partnerschaft mit ihnen eingehen. Und dort sind das eben die selbstständig unternehmerisch tätigen Ärzte. Genau. Wir sind sicherlich bekannt für die Kliniken. So sind wir gross geworden, so ist die Hirslander gross geworden. Was man aber leider häufig vergisst, ist, dass wir zum Beispiel auch noch ambulante Operationszentren haben. Weil, vielleicht weißt du das, wir im Gesundheitswesen wird immer mehr ambulant operiert. Also wir reden so ein bisschen von der Ambulantisierung im Gesundheitswesen. Das heisst, für Eingriffe, wo du früher normal einfach in die Klinik gegangen bist, dort übernachtet hast, operiert worden bist, ist heute eigentlich ein Spitalaufenthalt über Nacht gar nicht mehr notwendig, weil der medizinische Fortschritt so gross ist, dass du wie das ambulant, also quasi ohne Übernachtung in der Klinik kannst durchführen. Also wir haben ambulante Operationszentren, wir haben Radiologie- und Radiotherapie-Institut, dann haben wir natürlich eben die Kompetenzzentren, die du angesprochen hast. Also wir setzen eben, wie ich erwähnt habe, auf die Partnerärzte, auf selbstständig tätige Ärzte, die sich natürlich in ihrem ambulanten Bereich, in ihren Sprechstunden spezialisieren und dort also Praxen aufbauen. Und die sind in enger Partnerschaft mit uns und die sind für uns eben in unserer ganzen Weiterentwicklung unglaublich wichtig. Genau. Das ist so ein bisschen die Hirslander Gruppe.
Genau, und ihr seid ja nicht wie ein normales Spital organisiert, sondern man kommt zu euch, wenn man eben privat versichert ist.
Ja, das ist also ein Mythos, den ganz viele glauben. Das ist eigentlich, oder das ist nicht eigentlich, sondern das ist nicht der Fall. Weil wir sind zumindest mit 16 von unseren 17 Kliniken auf der jeweiligen Spitalliste der Kantone. Das heisst, wir müssen oder dürfen auch Allgemeinversicherte aufnehmen. Also wir haben sogar die Verpflichtung, so muss ich es eigentlich sagen, auch Allgemeinpatienten aufzunehmen.
Das heisst, man kann hier statt dem Insu operiert werden, ob ihr euch operiert?
Absolut. Ich würde sie sogar empfehlen, wenn du mich fragst.
Würdest du empfehlen?
Ja.
Sehr gut. Was würdest du sagen, was zeichnet Hirslanden speziell aus?
Das ist eine sehr gute Frage. Also ich finde, was Hirslanden besonders auszeichnet, ist, dass wir uns wirklich einerseits qualitativ wollen absetzen von unseren Konkurrenten. Wir wollen eine individualisierte Medizin anbieten. Wir wollen wie auf die Einzigartigkeit der Menschen können eingehen können. Wir haben natürlich die besten Ärzte, finde ich. Wir haben unglaublich kompetente Mitarbeiter, motivierte Mitarbeiter und die Infrastruktur doch auch in den Kliniken, aber eben beispielsweise auch in den ambulanten Operationszentren, ist sicher sehr, sehr zeitgemäß. Und wir zeichnen uns auch aus, indem wir bekannt sind dafür, dass wir immer uns probieren zu weiterentwickeln. Das heisst, wir sind als recht innovative Unternehmung bekannt.
Ja. Und jetzt, du bist in diesem ganzen Konstrukt. Auch noch eine Frage zu euren neuen Besitzern.
Mhm.
Sind das Private, sind das Corporate, sind das, wie setzen sich die zusammen?
Also das ist einerseits Remgro.
Mhm.
Eine riesige Firma aus Südafrika. Und dann ist es eben SOS MSC.
Genau.
Von denen, also, das ist ein Logistikunternehmen. Ein paar kennen vielleicht die Kreuzfahrtschiffe MSC Cruises. Ja. Und das sind aber eigentlich zwei Familien, die hinter den jeweiligen Unternehmen stecken.
Okay, sehr gut. Ja, ich finde es immer noch spannend, weil unter einer Firma kannst du in dem Sinne nicht viel vorstellen.
Ja, also es ist natürlich auch für uns wirklich ein Paradigmenwechsel, wenn ich das so sagen darf. Wir sind jetzt in den letzten Jahren natürlich im Besitz von den Aktionären an der Börse und sind sehr, sehr gespannt, wie der Eigentümerwechsel und eben die Privatisierung eigentlich von der Mediclinic Group, was das für Auswirkungen auch auf die einzelnen Divisionen hat, weil, das habe ich vorher gar nicht gesagt, wir haben neben der Schweizer Division, Hirslanden Gruppe, hat Mediclinic Group noch zwei weitere Divisionen, nämlich in Südafrika und in Middle East.
Ja, das ist eigentlich auch noch gut, weil du ja gerne warm bist, gerne viel.
So. Ja, genau.
Und so siehst du irgendwann von Südafrika aus schaffst.
Also es ist lustig, weil ich bin gerade vor etwa drei Wochen in Südafrika gewesen und es war alles andere als warm. Es ist nämlich dort der Winter. Aber natürlich fördern wir sehr den Austausch zwischen den Divisionen und ich habe das Privileg, dass ich ab und zu darf, die anderen Divisionen besuchen auf jeden Fall. Ja.
Mhm.
Aber eben, es ist nicht immer warm.
Ja, und vor der Zeitzone ist ja, glaube ich, auch noch
Südafrika auf jeden Fall.
Jetlag,
ja. Kein super. Jetlag, ja. Aber es ist ein langer Weg oben. Es ist ein langer Weg.
Das stimmt, ja. Aber ich glaube, es ist ein Direktflug von Zürich.
Ja, je nach Saison. Also jetzt hat es keinen Direktflug mehr. Im Winter,
ja. Du bist ja von hier, Tramstation entfernt oder Bar.
Ja, aber meistens gehe ich nicht direkt vom Büro am Flughafen. Ja. Wenn immer möglich, nicht direkt.
Ja, das kann genau. Ich nicht. Du bist ja CSO, das haben wir angesprochen. Und jetzt frage ich mich so, viele Firmen haben ja die Position gar nicht.
Mhm.
Also es ist ja nicht so, als wäre die Position dann nicht umgesetzt oder es würde sich nicht irgendjemand um die Strategie für eine Firma kümmern. Aber jetzt gibt es ja bei euch die Position und was beinhaltet das alles?
Genau. Also ich muss sagen, ich bin ja sehr froh, gibt es die Position bei uns. Aber was ich sicherlich auch kann sagen ist, ich habe auch schon vor meiner Ernennung in die Konzernleitung ähnliche Themen dürfen weitertreiben. Das heisst, wir haben als Hirslanden Gruppe, sicherlich auch in Abstimmung mit der Mediclinic Group und den anderen Divisionen, die die Funktion CSO schon lange in der Konzernleitung haben, eben Mitte letzten Jahr entschieden, dass wir jetzt der Strategie und den Themen, die in meinem Handlungsbereich sind, mehr Visibilität und Bedeutung geben wollen und darum die Ernennung von meiner Funktion in der Konzernleitung. Und was ich mache? Ja, Chief Strategy Officer. Ich kümmere mich um die Strategie, würde ich mal sagen. Das heisst, ich bin einerseits verantwortlich, zusammen mit meinen CSO-Kollegen von der anderen Division, die Strategie von der Mediclinic Group und wir sind als internationaler Konzern, verfolgen wir eine Strategie. Das heisst, es ist nicht eine Hirslander Strategie, sondern es ist eine Mediclinic Strategie. Und meine Aufgabe ist es, diese Strategie einerseits zu formulieren, zu überarbeiten und weiterzuentwickeln. Wir machen das nie alleine, sondern natürlich auch immer in engster Zusammenarbeit oder im Austausch mit dem Group Exco, also der Gruppenkonzernleitung, wo wir uns jeweils so zweimal im Jahr treffen und überlegen oder evaluieren, ob unsere Strategie, wie wir sie formuliert haben, einerseits, wie man sie umsetzt und andererseits, ob sie noch die richtige ist. Genau. Und dann ist meine Aufgabe da in der Schweizer Division, also in der Hirslander Gruppe, sicherlich dafür zu sorgen, dass die Strategie einerseits verstanden wird, andererseits, dass wir sie können auf Schweizer Verhältnisse anpassen, weil das muss man natürlich, oder? Es ist, eine Strategie ist immer generisch, immer eine generische Zielformulierung. Und das müssen wir, dass wir es schaffen, die umzusetzen, müssen wir das sicher übersetzen. Das ist meine Verantwortung. Natürlich kann ich auch Menschen, die mir dabei helfen, dass ich könnte das selbstverständlich alles nicht erreichen. Genau. Und dann habe ich bei mir in der Verantwortung neben der Strategie auch noch die Innovationsprojekte. Das heisst, unsere grösseren Themen zur Weiterentwicklung von der Hirslander Gruppe. Das ist zum Beispiel Digitalisierung, die Hirslander App, Compassana, die bei mir im Portfolio ist. Aber eben auch alle grösseren Projekte, die damit zu tun haben, dass wir unsere Strategie, nämlich dass wir uns zu einem integrierten Gesundheitsanbieter entwickeln. Wir wollen eine Entwicklung eben von einer reinen Spitalgruppe, also wirklich Kliniken, hin zum ganzen Continuum of Care. Das heisst, wir wollen den ganzen Lebensweg von einem Patienten oder von einem Kunden anbieten, von der Prävention bis zur Heilung oder manchmal, wie man so sagt, von der Geburt bis zum Tod. Und so ein bisschen die Diversifizierung von unserem Portfolio, das ist in meinem Verantwortungsbereich, zusammen mit den Kliniken, mit anderen Disziplinen bei uns im Haus. Und dann darf ich mich seit dem 1. Dezember zusätzlich zu den ganzen Innovations- und Strategiethemen auch noch um Tarif von der Hirslander Gruppe kümmern.
Du hast jetzt angesprochen, die Arbeit in Bezug auf Tarif, wo zu dir ins Portfolio gehört. Jetzt für mich als Patient, wie merke ich das nachher als Patient, wenn ich im Spital bin, was du da hast gearbeitet?
Hey, das ist eine mega gute Frage, Niklas. Ich würde sagen, es kommt ein bisschen darauf an, ob du grundversichert bist oder zusatzversichert. Aber da wir den Zusatzmarkt ja stärken und auch gerade als Junge uns dafür einsetzen, dass wir dass es einen Markt gibt für Zusatzversicherung auch in der Zukunft, hoffe ich mal oder gehe ich mal davon aus, dass du zumindest vielleicht halb privat versichert bist. Und dann würdest du es so merken, dass je nachdem, was wir als Klinik oder als Hirslander Gruppe, und wir verhandeln meistens für mehrere Kliniken gleichzeitig Tarife verhandeln mit einer spezifischen Versicherung, merkst du, ob ein Vertrag zwischen der Klinik oder uns und der Versicherung besteht und auch, ob ein Vertrag zwischen einem Belegarzt oder Arzt und der Versicherung besteht. Das sind so Tripartite-Vereinbarungen, wo eben so ein Dreierkonstrukt ist. Es ist recht kompliziert. Aber im Grunde genommen kannst du davon ausgehen, wenn du eben die Rechnung bezahlt bekommst für deinen Spitalaufenthalt von deiner Zusatzversicherung, dann merkst du, dass wir oder ich und mein Team unsere Arbeit gut gemacht haben, weil dann haben wir nämlich eine vertragliche Einigung mit der Versicherung. Mhm. Und quasi könnt dafür sorgen, dass der Patient von seiner Zusatzversicherung kann profitieren, die Mehrleistungen, die ihm im Rahmen von seiner Zusatzversicherung versprochen werden, kann wahrnehmen oder kann beanspruchen und eben dann eigentlich keine Leistungen selber muss zahlen. Mhm. Und wenn es uns nicht gelingt, eine Einigung mit der Versicherung zu erzielen, weil zum Beispiel die Preisvorstellungen beispielsweise so sehr auseinandergehen, die Preisvorstellungen für gewisse Mehrleistungen, dann passiert das, was man einen sogenannten vertragslosen Zustand nennt, und dann ist die Versicherung nicht bereit, einen Spitalaufenthalt in eine Zusatzversicherung von einem Patienten in einer gewissen Klinik zu finanzieren.
Da hat man einen Zustand wie wir im Moment mit der EU.
Ja, oder zum Beispiel, wie jetzt da gerade in Zürich ist es gestern und heute relativ prominent in den Medien von der Concordia mit einigen Zürcher Kliniken. Ja. Und das ist weder für dich noch für die Klinik und eigentlich auch nicht für die Versicherung ein erwünschenswerter Zustand.
Machst du die Arbeit gerne?
Auf jeden Fall. Ja. Ich arbeite mega gerne.
Nein, nicht deine Arbeit generell, das nehme ich an. Das habe ich gemeint, aber das ist schon das Gefühl. Ich habe gemeint, die Arbeit mit den Versicherungen und den Verhandlungen, oder ist das teilweise einfach mühsam? Oder?
Ja, es ist, also ich möchte da überhaupt niemandem persönlich zunächst treten, aber es ist eine frustrierende Arbeit aus Klinik-Sicht, das muss man ganz klar sagen, also aus Sicht von einem Leistungserbringer, weil die Forderungen von den Versicherungen ja, spätestens in der FINMA-Intervention doch sehr strikt und extrem sind und es für uns schwierig wird, diesen Forderungen nachzukommen. Das macht es ja, wirklich teilweise sehr schwierig. Mhm. Aber auch spannend, ja.
Ja. Ja, sehr schön. Deine Arbeit als CSO stimmt mir schon. Ich frage dich, wie ein klassischer Tag bei dir aussieht, aber ich habe das Gefühl, so wie du es vorher erzählt hast, ist es zum einen sehr die wissenschaftlich basierte Arbeit und zum anderen musst du wahrscheinlich teilweise so die Wissenschaft zu Nutzen machen. Ist das richtig oder ist das weit hergeholt? Weil das Gefühl, bei so einer, oder es ist ja, die Position gibt es ja bei kleinen Unternehmen wie nicht, weil die Ressourcen fehlen. Also wenn du 10 Mitarbeiter hast, hast du nicht einen Chief Strategy Officer, dann machst du vielleicht auch der CEO, der Geschäftsführer, was auch immer. In dem Alter bist du wahrscheinlich auch dafür zuständig, nein, dann schon zu marketen, wenn ihr ein neues Marketing-Konzept habt oder was auch immer.
Dann haben wir Marketing-Communications, genau.
Und bei so einer grossen Firma habe ich das Gefühl, ist sicher zum Teil auch gleich eben wieder, dass er relativ wissenschaftlich arbeitet, wenn er eine neue Strategie ausarbeitet. Zum einen eben das wissenschaftliche Arbeiten, wie sieht das aus? Und zum anderen auch, wie tust du dir irgendwelche neue wissenschaftliche Erkenntnisse aneignen? Jetzt sei es aus der Medizin, was auch immer, um das dann wieder implementieren in eine neue Strategie.
Mhm, ja.
Das sind vielleicht zwei Bereiche, die mich interessieren.
Okay. Ja, ist auch eine spannende Frage. Ich würde eigentlich gerne mehr Zeit haben für den wissenschaftlichen Teil. Weil,
für dich.
Ja, sag es meinem Chef. Nein.
Ich meine jetzt im Podcast.
Ja, nein, im Podcast auch nicht. Nein. Der wissenschaftliche Teil, ich meine natürlich, schauen wir in verschiedensten Unternehmen, aber auch im Gesundheitswesen in der Schweiz, bei unseren Competitors, aber eben auch internationalen Competitors, so ein bisschen, was die so machen, wie die sich entwickeln. Das würde ich jetzt eher mal so ein bisschen als wissenschaftlich anschauen, oder indem wir uns eben damit auseinandersetzen, wie sollte es in der Theorie aussehen, oder wie tun wir uns auch als Hirslande in dem sich verändernden Umfeld positionieren. Und das ist wissenschaftlich oder vielleicht eher konzeptioneller Natur, sagen wir es mal so. Ich glaube, ich würde das vielleicht so ein bisschen zusammennehmen. Ich bin zwar nicht eine Person, die sich sehr gerne selber lobt, aber ich glaube, das ist etwas, was ich sehr gut kann, so ein bisschen konzeptionell überlegen, wie passt das, wo wir heute sind oder wo wir heute machen, zu dem, was wir eigentlich sollten machen oder uns in Zukunft stellen. Und dann kommt so ein bisschen der Reality-Check zu dem Ganzen. In der Theorie oder eben in unserer Strategie haben wir ganz viele Sachen unglaublich gut, wenn ich das mal so sagen darf, formuliert. Das ist relativ klar, aber es ist auch theoretisch. Und dann geht es darum, eben in meinem Alltag dafür zu sorgen, dass das, was wir jetzt auf verschiedensten Ebenen, ob das jetzt in der Strategie oder in unserem Businessmodell, in unserem Systemanbietermodell, in unserem Organisationsreglement oder in unserem Org-Design, wie wir das nennen, das so mal konzeptionell definiert haben, dass man da auch sicherstellt, dass das tagtäglich gelebt wird. Und das ist so der zweite Teil. Und meine, das ist eigentlich viel, viel wichtiger, weil wir können ja alle super gut Sachen auf Slides schreiben und darstellen, aber manchmal muss man dann halt feststellen, dass die Realität noch ein bisschen weiter weg ist. Und ich glaube, das ist sicher so ein Clinch, wo ich, ja, wo wahrscheinlich verschiedenste Organisationen drin sind.
Und das andere, wie sehr tust du dich informieren, was zum Beispiel in Forschung, in Medizinforschung Neues herausgefunden wird, was da Neues für Hirnschlagen könnte anstehen? Wie sehr betrifft deine Arbeit das?
Ehrlich gesagt wenig, ja. Weil zum Glück haben wir bei uns in der Gruppe, allen voran unsere Chief Clinical Officer, Mediziner und Mediziner, also Ärzte und Ärztinnen, die sich mit dem Thema oder mit diesen Bereichen viel besser auskennen als ich. Und das ist dann eher auf den Seite.
Und schau es dann wieder mit dir an.
Genau, wir müssen das dann wie so zusammenbringen. Zum Beispiel, wir bekommen auch relativ viele Anfragen natürlich von Startups über, oder, wo neue Technologien oder Ideen entwickeln. Und wenn sie so ein bisschen an dem doch den medizinischen Bereich betrifft, dann machen es eben meine Kollegin Dominik Kuhlen, Chief Clinical Officer, und ich ganz oft so, dass wir uns das zusammen anschauen, weil sie viel besser die medizinische Komponente natürlich kann beurteilen und ich ihnen so ein bisschen beurteilen, ja, passt das jetzt in die Hirslande, hat das eine Zukunft, ja, so ein bisschen ihnen dann den Business-Aspekt im Ganzen.
Heutzutage, auch gut vor HSG, will ja fast jeder Berater werden nach dem Studium. Entweder Startup-Gründer oder Berater.
Ja, ja.
Oder halt, wenn man BWL studiert hat, kann das vorkommen, habe ich gehört, muss nicht sein, aber kann sein. Arbeitet ihr auch mit Beratern zusammen und wie arbeitet ihr mit Beratern zusammen und wie gerne arbeitet ihr mit Beratern zusammen?
Das ist auch eine lustige Frage. Also wir arbeiten natürlich auch mit Beratern zusammen. Ich würde aber sagen, dass wir als Firma jetzt nicht so, wie das jetzt andere Firmen machen, so die ganze Zeit irgendwelche riesengroße McKinsey-Truppen oder Bain oder wer auch immer von diesen grossen Beratungsfirmen, die ich da könnte oder sollte nennen, bei uns haben, sondern wenn eigentlich recht ausgewählt in einem speziellen Bereich. Ich habe natürlich jetzt im Laufe der letzten Jahre schon viele Begegnungen mit Beratern gehabt und die sind sehr unterschiedlich, natürlich. Und bei Barne ist es mega spannend, mega lässig zum Zusammenarbeiten und bei anderen denkst du eher, die sind wahrscheinlich dann auch wieder froh, wenn sie das Projekt abgeschlossen haben. Also so gibt es, glaube ich, eine recht grosse Bandbreite. Ja, das heisst, jeder möchte in die Beratung gehen. Ich habe auch in meinem Team ein paar, die aus der Beratung kommen. Für mich persönlich ist es nie in Frage gekommen. Ich habe das nie wollen. Aber ich habe sicher auch Glück gehabt, dass ich sehr schnell ein Unternehmen gefunden habe, das mir persönlich sehr zusagt.
Es wird ja oftmals so gesagt, mit Berater geht es nicht und ohne Berater geht es auch nicht.
Wahrscheinlich.
Wie gross siehst du den Nutzen jeweils, wenn ihr mit Berater zusammenarbeitet?
Hey, das ist im Fall auch ganz unterschiedlich. Ich würde das jetzt nicht so pauschal beantworten. Ja, wirklich sehr unterschiedlich.
Der ist super und der ist...
Ja, genau. Genau, ja. Ja. Aber es bringt natürlich Kompetenz rein, die wir nicht haben, oder? Wo man es in dem Moment ja dann auch explizit sucht. Und von dem her ist es, ja, wie du sagst, mit und ohne, beides geht wahrscheinlich nicht wirklich. Oder muss beides gehen.
Ja. Wieder eine Frage oder ein Thema in Bezug auf Hirslanden und die Tätigkeiten von Hirslanden. Ihr habt ja neben diesen 2000 Ärzten noch ganz viele andere Angestellte. Wie viel habt ihr insgesamt?
Insgesamt haben wir rund 11'000 Mitarbeiter.
Mhm. Und im Moment ist ja im Pflegebereich, ihr habt ja sicher auch viele pflegende Angestellte. Es ist ja in den letzten Artikel rausgekommen für SRF, wir haben ja vorher schon im Sportzusammenhang über SRF gesprochen. das Thema, das Pflegende immer wie mehr temporär schaffen und lieber wie handhabt ihr die Problematik?
Ja,
oder eine Problematik,
Mal, es ist für uns auf jeden Fall eine Problematik und es ist eigentlich eine der grössten Herausforderungen, die wir momentan drin stecken. Ich meine, der Fachkräftemangel ist in allen Munden, aber es hat eben auch damit zu tun, dass viele Pflegende oder Mitarbeiter aus dem Healthcare Professionals, wie wir ihnen manchmal sagen, andere Formen von Anstellungen wünschen oder wie sie sich quasi, wie sie ihr Arbeitsleben sich vorstellen. Und viele sagen, dass das Gesundheitswesen oder die Arbeitstätigkeit in den Kliniken oder in den Spitälern zu strikt ist und zu wenig Flexibilität ermöglicht. Das heisst, du hast deine Schichten, du hast wenig Planungsmöglichkeiten, kannst wenig individuell mitbestimmen, bist in Teams, vielleicht zu grosse Teams, wo du dich nicht wohlfühlst. Und ja, so ein bisschen, sicher auch seit der Pflegeinitiative hat die Stimme von der Pflege wie so ein grösseres Gewicht bekommen. Und man sieht natürlich, dass in den temporären Büros haben die Pflegenden haben mehr Flexibilität, können quasi oftmals ihre Wünsche anbringen, wenn sie arbeiten wollen und können quasi auch nur die Schichten arbeiten, die sie wollen. Beispielsweise müssen nicht in der Nacht arbeiten, müssen nicht am Wochenende arbeiten und so und haben einfach dort viel mehr Flexibilität. Das bedeutet für uns, dass wir die Mitarbeiter an die temporären Büro verlieren. Das heisst, wir haben natürlich auch in den bestehenden Teams unglaublich viel Fluktuation, können die Kontinuität in der Qualität nicht mehr gleichermaßen hochhalten, weil es ist klar, oder? Du wirst immer besser, je länger du in einem Team bist, du eingespielt bist, du auch die Abläufe von einer Klinik kennst und das ist ja nicht überall ganz genau gleich. Nicht jedes Team funktioniert gleich oder nicht jede Station funktioniert gleich. Und das hat doch, kann dazu führen, dass es zu beträchtlichen Qualitätseinbußen auf den Stationen kommt. Und die weitere Konsequenz ist, dass Mitarbeiter vom temporären Büro einiges teurer sind als die angestellten Mitarbeiter. Das heisst, man verliert einerseits an Qualität, andererseits muss aber mehr dafür zahlen.
Und eure bestehenden Mitarbeiter möchten dann wahrscheinlich mehr Lohn, für den ja mehr zahlen.
Das kommt dann noch dazu, genau. Ja. Also es ist wirklich aktuell eine grosse Herausforderung bei uns. Darum sind wir uns auch sehr stark damit am beschäftigen, wie dann die Pflegenden in der Zukunft sich können oder wollen organisieren. Wir machen so Pilotprojekte oder so Experimente, wo es darum geht, so selbstorganisierte Teams zu fördern, wo sie sich wirklich selber miteinander können absprechen, völlige Flexibilität in der Schichtplanung haben. Und dann zusätzlich machen wir auch so ein Pilotprojekt aus dem Hackathon, das wir bei uns lanciert haben, wo es um Flexibilisierung in der Schichtplanung geht. Also wir sind als Hirslander Gruppe stark daran, da weiterzudenken. Nicht nur die Hirslander macht das, sondern das machen wirklich verschiedenste Kliniken und Spitäler, weil es geht leider eben fast allen gleich.
Mhm. Und machst du da Sorgen oder hast du das Gefühl, es kommt schon gut?
Doch, das ist sicher ein Bereich, der Sorgen bereitet. Mhm. Ja. Aber trotzdem, ich bin überzeugt, dass wir neue oder gute Modelle werden finden, die dann auch an den Bedürfnissen der Pflegenden wieder eher entsprechen.
Ja. Jetzt haben wir etwas besprochen, das im Gesundheitswesen nicht so gut läuft, wo dir Sorgen bereitet, oder nicht unbedingt vielleicht dir in deiner Position, aber einfach Hirslanden, im ganzen Gesundheitswesen. Was hast du das Gefühl, läuft im Gesundheitswesen aktuell gut? Was wird immer über das diskutiert, was schlecht läuft?
Coole Frage. Was besonders gut läuft, finde ich, dass man merkt, dass wir im Gesundheitswesen sicher besser bemüht sind oder stärker bemüht sind, uns zu vernetzen und dass wir wissen, dass es Kollaborationen und sogenannte Netzwerkbildungen braucht im Gesundheitswesen, dass man eben nicht nur jeder eigentlich für sich schaut, sondern wirklich die integrierte Versorgung zunehmend eine Rolle spielt. Das heisst, wir wollen eben uns vernetzen mit den Grundversorgern, mit anderen Spezialistenkliniken oder mit Rehabilitationskliniken. in der physischen Welt einerseits, aber andererseits zum Beispiel auch sogenannte Digitalisierungsvorhaben, wie beispielsweise Compassana, genau in die Richtung gehen, wo eben eigentlich dafür sorgen, dass wir besser vernetzt sind untereinander, die Leistungen besser koordiniert sind, dass nicht ein Untersuch 100-mal gemacht werden muss und der Patient, der Patientin mehr Möglichkeiten hat, um sich um seine eigene Gesundheit zu kümmern, sich mit der eigenen Gesundheit auseinanderzusetzen. Ich finde, das ist doch ein guter Schritt in den letzten Jahren, wo ich echt wahrnehme. Und ich finde, bin überzeugt, dass das am Patient oder der Patientin letztendlich zu gut kommt. Mhm.
Und grundsätzlich darf man, glaube ich, immer sagen, im Schweizer Gesundheitssystem ist es sehr gut.
Ja, unglaublich, natürlich, selbstverständlich. Wir haben eines der besten Gesundheitswesen in Europa, auf der Welt. Mhm. Das hat natürlich auch seinen Preis, das ist ganz klar, oder? Aber ja, wer gute Leistungen will und den Bedarf hat, dass man eben die Leistungen dann auch beanspruchen kann, ja, dann kommt das natürlich auch mit einem gewissen Preis. Mhm.
Hast du das Gefühl, die Schweiz ist, was zum Beispiel im Gesundheitswesen teilweise so selber im Weg, eben gerade, wie du sagst, wo es gut geht, wo es im Gesundheitssystem gut geht?
Ich glaube, was in der Schweiz sicherlich sehr speziell ist, ist natürlich unser Föderalismus, wo auf der einen Seite sehr gut ist, auf der anderen Seite aber auch dazu führt, dass man ja am Ende kantonal sehr unterschiedliche Bestimmungen hat, dass alles sehr administrativ kompliziert wird, dass man auch unterschiedliche Regulierungen hat. Und ich finde, da ist sich die Schweiz teilweise ein bisschen im Weg, respektive es macht es natürlich einfach komplizierter als Leistungserbringer. Da, oder eben als national tätiger Leistungserbringer all die unterschiedlichen Vorgaben können zu managen.
Mhm. Ja. Vielleicht so langsam ein bisschen zum Abschluss möchte ich gerne mit Ihnen über zwei Sachen reden. Vielleicht das eine zuerst. Wir haben es schon angesprochen, die ganze Werdegang. Mhm. Aber doch ist es sehr speziell, gerade wenn man Unternehmen mit 10'000 Mitarbeitern anschaut. Ich weiß nicht, ob man vielleicht mal, aber ich denke, unter 35 gibt es vielleicht 10 Frauen in einer vergleichbaren Position. Was ist das Erfolgsrezept? Was hast du das Gefühl, macht es aus, dass es klappt? Was muss man mitbringen? Und ja, es sind verschiedene Themen, aber was muss auch passieren, dass es mehr möglich wird?
Okay, also ein Erfolgsrezept habe ich nicht. Ich glaube, was bei mir sicherlich der Fall war, ist, dass ich immer unglaublich gute Menschen und Leute um mich herum hatte, die mich unterstützt haben, privat, über die Familie oder auch mein Mann, der das immer sehr supported hat. Aber natürlich auch im Beruflichen. Ich habe mit meinen Chefs oder explizit meinen heutigen Chef immer einen Förderer gehabt, der mir auch viel zutraut hat und das für mich ermöglicht hat. Wahrscheinlich mir mehr zutraut, als ich mir selber zutraue. Und ich glaube, ohne das geht es gar nicht. Mhm. Aber ich tue sicher auch sehr gerne und viel arbeiten und mich engagieren. Setze mich ein für die Leute, probiere das zumindest, versuche die Leute wie so, zu motivieren, dass sie selber eben auch intrinsisch motiviert sind. Also alleine schaffst Umsetzungen nie, du brauchst immer Teams und ich glaube, das kann ich relativ gut. Das ist sicher auch ein Teil, wieso ich heute da bin, wo ich bin. Ja, und das Ganze immer auch mit ein bisschen Bescheidenheit, Dankbarkeit und Humor, das ist sicher auch nicht ganz unwichtig. Mhm. Dann, was muss passieren, damit das in Zukunft noch mehr der Fall ist? Ich glaube, wichtig ist, dass wir als Vorgesetzte, und da möchte ich, das ist mir persönlich auch sehr wichtig, eben, dass wir junge Frauen früh anfangen zu fördern, dass wir ihnen die Möglichkeiten geben, eben sie vielleicht auch mal ins kalte Wasser bringen lassen, weil meistens tut man sich das dann eben selber nicht zutrauen. Mhm. Und ich glaube, da ist wichtig, dass man dann in diesen Momenten eben wirklich die volle Unterstützung kann geben. Ich probiere das in meinem Team oder also bei allen meinen Leute oder da im Unternehmen so vorzuleben. Und dann muss man sicher auch ja, als Arbeitgeber Verständnis haben, dass gerade bei den Frauen, die vielleicht noch Familie nebenbei haben, der Arbeitseinsatz rein zeitlich gesehen, wegen verschiedener Themen, wie zum Beispiel Kinderbetreuung, vielleicht nicht eins zu eins gleich kann oder darf aussehen wie einem Mann. Und dass man dort wie Flexibilität und Verständnis kann schaffen kann. Ich glaube, das ist wichtig.
Hast du also verschiedene Themen in Bezug auf das? Also zu einem habe ich mich noch gefragt, vielleicht weißt du das, weil du dich mit dem auseinandersetzt hast. Hast du eine Ahnung, wie viele Frauen es in der Schweiz jetzt in nicht unbedingt die Schweizer Unternehmen, aber in Schweizer Unternehmen, die einen grossen Teil ihrer Struktur in der Schweiz haben und in der Schweiz tätig sind, sie vergleichbare Positionen gibt?
Weiß ich nicht.
Ja. Und was heißt für mich, müsste alles passieren, um eben zum Beispiel Karriere und Kind, jetzt als Beispiel, mehr zu fördern, geht von staatlicher Sicht oder aus staatlicher Sicht? Oder auch aus Sicht des Unternehmens spielt eigentlich in dem Sinne keine Rolle. Wir persönlich können natürlich lieber das Unternehmen fördern und nicht der Staat.
Ja, ich glaube, ich möchte es eher aus Unternehmenssicht beantworten. Ich glaube, das ist vielleicht ein bisschen näher, als wenn ich aus Sicht des Staates rede. Wobei ich glaube, dass Kinderbetreuung einfach sehr, sehr teuer ist in der Schweiz. Und das ist sicher eines der Themen oder eines der Probleme. Aber als Unternehmen, eben, wie ich gesagt habe, man muss Verständnis haben, dass sich Arbeitsmodelle bei Frauen, aber es kann natürlich auch gleichermaßen bei Mann sein, oder? Wenn sich eine Familie entscheidet, ein anderes Familienmodell zu führen. Das spielt ja eigentlich keine Rolle, ob es Frau oder Mann ist, aber dass man da flexibel ist und Verständnis hat und eben zum Beispiel auch mal ermöglicht, dass man einen halben Tag halt kompensiert an einem anderen Tag, weil dann irgendwie etwas ist oder man sich als Familie, als Frau oder als Mann entscheidet, an dem Tag auf das Kind zu schauen. Ich glaube, da darf man einfach nicht mehr als Unternehmer nicht mehr ganz so starr sein in, die Person möchte nur 80% arbeiten, weil sie noch auf das Kind möchte aufpassen oder 60%. Ich glaube, was wichtig ist, ist, dass man eben auch Aufgaben oder Positionen schaffen, wo das wie möglich ist, zum Beispiel die in einem 60- oder 70- oder 80-prozentigen Pensum zu absolvieren. Und dann geht es natürlich auch darum, dass wir uns Gedanken machen, in den Führungspositionen sind, dass dann vielleicht in Zukunft eher Co-Leitungen, oder, wo man zwei Personen miteinander eigentlich für eine Position nominieren, zwei Teilzeit arbeitende Personen. Ich glaube, das sind einfach so Modelle oder Themen, wo wir uns als Arbeitgeber unbedingt nicht oder auf keinen Fall darf verschliessen. Und wie wichtig ist, dass man die Möglichkeit hat, als Familie, ob es jetzt Mann oder Frau ist, ein individuelles Modell zu fahren. Ist natürlich auch nicht ganz einfach, weil eben, du musst ja trotzdem auch noch gewisse, also kannst ja dann auch nicht 11'000 unterschiedliche Modelle fahren. Aber trotzdem, dass man da in gewissen Situationen auf jeden Fall Bereitschaft zeigt für Individualität.
Hast du das Gefühl, man kann Verantwortung teilen?
Das glaube ich, ja.
Und das andere, es wird dann auch immer gesagt, jetzt, das ist in Bezug auf unabhängig von Frau, Mann, Geschlecht, was auch immer, ist immer in Bezug auf Erfahrung. Was sagst du den Leuten, die das kritisieren?
Wie meinst du es?
Ja, bei jungen Leuten sagen jetzt weniger Erfahrung. Aha,
genau.
Das nicht mehr, du musst 50 sein.
Aha, ja. Also was natürlich spannend ist und was es erfolgreich macht, weil es gibt so viele Studien, ist der Mix in Teams. Und ja, natürlich hast du nicht mit 30 die gleiche Berufserfahrung wie ein 50-Jähriger. Du hast dafür eine frische Perspektive auf ein Problem oder auf eine Herausforderung. Und ich glaube, das ist unglaublich wichtig, dass wir, zum Beispiel auch wir in unserem Gremium von der Konzernleitung, dass wir dort unterschiedliche Perspektiven reinbringen. Und ja, davon für uns wirklich kannst du halt nicht haben. Aber ich glaube, du musst eher die positive Seite sehen von jemandem, der neu reinkommt, sich natürlich auch möchte beweisen, den Biss hat, etwas zu zeigen, auch wenn er noch nicht seit 10 Jahren irgendwie gefestigt ist im Berufsumfeld.
Ja. Und wie siehst du es bezüglich weniger arbeiten, also bezüglich Viertageswoche. Weil ich zum Beispiel das Gefühl, jetzt mal noch die Flexibilität bezüglich, wenn ich jetzt, also in deiner Position ist sowieso das Gefühl, du arbeitest viel, also ich weiß nicht, ob 40 Stunden Woche, was auch immer, nicht unbedingt, aber es ging ja mehr darum, dass du vielleicht mal 8 Stunden kannst du daheim sein, im Freitag, wo normal 08:15 Bürgerin am Arbeiten ist, wo mal daheim zum Kind kannst schauen und dann haben wir dafür von 16:00 bis 22:00 am Arbeiten bist oder was auch immer.
Ich glaube, das ist genau das, was ich meine mit der Flexibilität. Ja. Oder? Und es ist natürlich, als Hirnstander müssen wir uns bewusst sein, dass wir bei uns unterschiedliche Formen von Arbeitskräften haben oder von Tätigkeiten haben. Schichtbetrieb in der Pflege sieht ganz anders aus als ein Bürojob da im Corporate Office. Und da müssen wir, das ist natürlich auch eine Herausforderung als Unternehmen. Ich glaube, wenn du mich auf die 4-Tage-Woche ansprichst, du, für mich persönlich, ich arbeite sehr gerne. Was ich am meisten schätze, ist, dass ich eine Flexibilität habe, zum Beispiel am Freitag am Nachmittag mal zu sagen, wow, es ist jetzt mega schönes Wetter, jetzt gehe ich heim oder ich mache jetzt meinen Kompi zu. Und es ist für mich völlig okay, wenn ich dann am Samstag oder am Sonntag noch Sachen mache. Und das ist wie meine persönliche Entscheidung. Selbstverständlich, wenn du in einer Konzernleitung bist, dann ist wahrscheinlich der Workload noch ein bisschen höher als bei anderen. Aber ich habe nicht das Gefühl, also es gibt ja jetzt so verschiedenste Länder, machen ja Studien, ob dann Produktivität höher wird in 4-Tageswoche. Ich bin gespannt. Ich glaube, was wichtig ist, ist, dass man eine gewisse Flexibilität und, ja, Flexibilität und Selbstbestimmung hat. Ja. Das macht schon viel aus.
Ich finde, das ist eigentlich schon ein guter Schluss. Aber gleich noch also abschließend. Ich habe mir vorher auf dem Herrenweg überlegt, wie das vielleicht du machst. Mit ja eben heutzutage, wenn wir irgendwie 4 Bildschirme, das Handy, das ab und zu flüchtet. Wie schaust du, dass du die im Arbeitsalltag sei es bei irgendetwas in den Fokus behalten ist?
Gute Frage. Meinen Fokus habe ich selten, muss ich ganz ehrlich sagen, weil ich bin unglaublich multitaskingfähig. Ja. Also das würde ich von mir behaupten. Das heisst, ich bin eigentlich, wenn ich in einem Call bin, tue ich meistens nebenbei noch andere Sachen machen und bin trotzdem recht attentiv dabei und tue mich natürlich oder muss mich auch einbringen. Ja, und sonst ist es mir sicher wichtig, dass ich, damit ich eben Konzentration und trotzdem auch die Leistungsbereitschaft aufrecht kann erhalten, trotz so viel Ablenkung, mir sicher auch Momente schaffen, wo ich ganz bewusst nichts mache. Eben, keine Ahnung, ich gehe spörteln oder verbringe Zeit mit meinem Mann oder mit meiner Familie. Genau, und in diesen Momenten musst du das wie umso mehr aufsaugen, damit du dann in der anderen Zeit wieder umso leistungsfähiger bist.
Perfekt, merci für deine Zeit.
Hey, danke dir vielmals.
Das war es so schon wieder mit der 56. Folge vom Podcast «Tête-à-tête» und «Niovi Nerv». Es freut mich sehr, seid ihr auch das Mal wieder dabei gewesen. Falls ihr dem Podcast «Tête-à-tête» weiterhelfen wollt, wäre es cool, wenn ihr auf Apple Podcasts oder auf Spotify den Podcast für eine positive Bewertung im Ideal 5 Sterne gebt. An dieser Stelle wünsche ich weiterhin eine gute Woche. Die nächste Folge Podcast «Tête-à-tête» gibt es bereits in einer Woche am 1. August mit dem Christoph Blocher. Bis dann, macht's gut, ciao zusammen und bis zum nächsten Mal für den 3. Podcast «Tête-à-tête».